ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Das hat mich wieder was über die Leute hier gelehrt, nämlich wie extravagant die Briten sind, so wie die Sevilla-Orange.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus London mit Franziska Hoppen.
Hallo.
Und Gabi Biesinger.
Hallo.
Seit 2018 produzieren wir diesen Podcast wöchentlich für euch. Nach vielen Jahren ist dies heute unsere letzte Podcast-Folge. Wir haben hier alle Dramen des Brexits verarbeitet.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold.
Rücktritte, das Ringen um den Austritt aus der Europäischen Union. Wir haben berichtet über Corona, den Tod der Queen, Partygate.
Let me say immediately that I've paid the fine and I once again offer a full apology.
Und auch das Sportliche kam bei uns nicht zu kurz.
I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment.
Doch jetzt ist Schluss. Wir bündeln in der ARD unsere Kräfte. Das heißt, ihr könnt uns künftig hören im Podcast des Weltspiegels. Jeden Freitag wird ein wichtiges Thema aus dem Ausland aufgegriffen. Immer, wenn es notwendig ist, wird es auch aktuelle Sonderfolgen zur Weltlage geben. Ihr findet die Weltspiegel-Podcasts in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für diese, unsere letzte Folge, haben wir uns überlegt, wollen wir nochmal Bilanz ziehen. Wir sind am Jahresende, es war mal wieder ein ereignisreiches Jahr im Vereinigten Königreich. Und ich möchte ganz gerne mit einem glanzvollen kleinen Splitter unserer Arbeit hier beginnen, Franziska. Du hast letztens Ringo Starr getroffen.
Ja, irre, dass ich das auch noch mitnehmen durfte. Ringo Starr, der Ex-Beatle, der im Januar ein neues Album rausbringt, das Country-Musik ist. Und man trifft so einen Beatle ja nicht alle Tage. Das ist schon was sehr Besonderes, aber noch aufgeregter waren eigentlich meine Eltern, die mir umgehend ein Beatlemania-Beweisfoto geschickt haben. Mein Papa mit Pilzfrisur. Und gefragt haben, kann man da nicht, also vielleicht ist es ja Weihnachten, Autogramm vielleicht.
Was uns in die schwierige Frage bringt, kann man als Journalist um ein Autogramm bitten?
Ja.
Hast du es getan?
Kann man das.
Ja, also ich dachte mir dann, der Papa wird 75, doch das darf man. Und wir saßen zu dritt im Interview mit Ringo Starr, der für seine über 80 Jahre verdammt fit ist. Also er sieht nicht älter aus als Anfang 60, würde ich sagen. Wir durften ihn 10 Minuten lang interviewen und danach noch Fotos machen mit ihm. Und dann sagte ich zum Schluss, darf ich vielleicht ein Autogramm haben? Wäre das okay für meine Eltern?
Und ja, hat er da gelacht? Ich meine, das ist doch witzig, wenn du sagst, für meine Eltern, oder?
Er hat es gemacht und hinterher sagte man mir dann auch, dass er das eigentlich nicht mehr so macht. Aha. Also es ist ein ganz besonderes Autogramm geworden. Love and Peace, Ringo. Und das ist das schönste Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Das wird jetzt eingerahmt und dann zu Hause in Deutschland hängen.
Wissen die das schon oder erfahren die das jetzt beim Hören dieses Podcasts?
Ja, die wissen das schon. Die haben natürlich sofort das Selfie bekommen und auch ein Foto des Autogramms und haben sich sehr gefreut.
Ich habe mal Campino von den Toten Hosen um ein Autogramm für meine Mutter gebeten, weil die Fan ist. Und ich glaube, der fand das ein bisschen weird, dass das für meine Mutter war und nicht für mich.
2024, das war das Jahr der Wahlen im Vereinigten Königreich. Labour hat das Rennen gemacht. Jetzt haben wir einen Premierminister, der sich deutlich von seinem Vorgänger Rishi Sunak und vor allem von Boris Johnson unterscheidet. Er wirkt manchmal wie ein Sachbearbeiter des Regierungshandwerks. Die großen Visionen, so sieht es zumindest manchmal aus, zettelt er nicht an. Gabi, wie hat sich Starr mal gemacht seit der Wahl?
Ja, wenn man den Medien glaubt, dann befinden wir uns mitten in einer Regierungsvollkatastrophenkrise, weil die Labour-Regierung irgendwie nichts hinkriegt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass eine Regierung so schnell so kaputtgeschrieben worden ist von den Zeitungen. Und es gab ja auch so eine Online-Petition, dass man angesichts der Verhältnisse sofortige Neuwahlen fordert, die, glaube ich, irgendwie tatsächlich 2 Millionen Unterschriften gekriegt haben oder so. Und ich muss mal sagen, ich verstehe gar nicht, was das für ein absurdes Ding ist, was hier gerade läuft. Ich meine, wir haben erst seit ein paar Monaten diese Regierung und es wird getan, als ob die irgendwie nichts hinkriegen, nichts anpacken, sich um nichts kümmern und man jetzt dringend schon mal wieder wählen wollte. Wen will man denn wählen? I don't know. Also ich meine, waren doch alle froh, dass die Tories jetzt mal weg waren nach diesem ganzen Tohuwabohu. Und ich muss mal ehrlich sagen, nach dem ganzen populistischen Gegacker, was ja auch mit den Tories einherging, was ja Boris Johnson vor allen Dingen auch groß gemacht hat, dass jetzt so ein nüchterner Typ wie der Keir Starmer einfach mal sich um die Sachen kümmert und eben nicht kommt und sagt, ich verspreche euch blühende Landschaften und das Gelbe vom Ei und die großartigsten Dinge und es wird alles wunderbar werden und dann wird er dafür kritisiert, dass er keine Visionen präsentieren würde. Ich finde, er macht das vollkommen richtig, dass er sich erstmal die tiefsten Krater, die in diesem Land offen liegen, vornimmt und versucht, am National Health Service zu schrauben und Infrastruktur und Housing und all diese Probleme, die uns seit Jahren wirklich auf den Nägeln brennen und das sachlich angeht und versucht, da Schritt für Schritt voranzugehen und auch sagt, ja, wir müssen die Steuern erhöhen, das Geld muss ja irgendwo herkommen, wir haben hier Riesenlöcher. Das sind alles Wahrheiten, die einer ausspricht und dann ist keiner happy, weil es heißt, der verbreitet keine Visionen und schröpft die Leute und so kann man doch nicht regieren.
Und die Bilanz ist ja gar nicht so schlecht für die paar Monate. Also mehr Geld für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Streiks der Assistenzärzte in der NHS beendet. Verstaatlichung der Bahn angestoßen. Staatliches Energieunternehmen angestoßen. Kostenloses Schulfrühstück läuft langsam, aber immerhin. Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel. Mehr Fat-Jabs, um Geld bei der NHS einzusparen. Das, wovon die Liberalen in Deutschland träumen, nämlich weniger Regularien beim Hausbau, damit man endlich mal loslegen kann gegen die NIMBYs, die Not in my Backyard, mehr Rechte für Arbeiter. Sie eiern bei den Zielen mit der Migration rum, aber immerhin engere Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Die machen schon viel, aber Keir Starmer kriegt es halt nicht gebacken, das so richtig ordentlich zu kommunizieren. Also er sagt dann sowas wie, es wird ganz kompliziert, es wird wehtun. Bevor es besser wird, irgendwann in der Zukunft wird es erstmal wieder härter. Und das sind jetzt nicht die Dinge, die die Briten nach 14 Jahren Konservativen gewöhnt sind. Die wollen halt das Gelbe vom Ei hören.
Dann würde mich aber von euch doch noch mal eines interessieren. Also gerade beim Thema Migration ist er ja so stark unter Druck, dass er gar nicht umhin kommt. Das ist, glaube ich, seine, die Labour-Analyse, als Versprechung zu machen. Ich bringe die Zahlen runter. Ich werde es schaffen, die Migration in den Griff zu bekommen. Aber er führt keine Debatte, die weiter darüber hinausgeht. Also zum Beispiel, welche Migration brauchen wir vielleicht im Vereinigten Königreich? Welche können wir vielleicht gar nicht beeinflussen oder wollen sie am Ende vielleicht auch gar nicht beeinflussen? Sondern er bleibt an mancher Stelle dann doch in den gleichen Argumentationsmustern dann wie die Tories, wie Reform UK, seine große Konkurrenz, dass er Ziele nennen muss, dass er sich Versprechungen hingibt, die er meiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt geben sollte, sondern lieber die Debatte, also die Politik in Angriff nehmen sollte und nicht die populistischen Versprechungen.
Ich glaube, dass es da Politikbereiche gibt, eben wie Migration und damit im Zusammenhang auch der Umgang mit der EU, die, sagen wir mal, so toxisch sind in diesem Land und so verbrannt sind durch die Diskussionen der vergangenen Jahre, dass er sich da auch wirklich nicht traut, sich aus diesem populistischen Spiel, das jahrelang gelaufen ist, rauszuwagen. Und das hat man ja eben auch im Wahlkampf schon gesehen, dass es da Themen gab, wo er möglichst den Mund zugehalten hat. Und dass er jetzt versucht, sich davor zu tasten, was die Annäherung an die EU angeht, was man da finden kann. Da gibt es jetzt auch schon wieder ganz wilde Schlagzeilen, wie weit er da jetzt gehen will und was er da in Anführungsstrichen herschenken will von der britischen Souveränität. Und dass er sich auch eben, was den Gerichtshof für Menschenrechte angeht, was ja hier ein heftiges Thema ist, wo viele Tories gesagt haben, da müssen wir unbedingt raus, dass er sich dieser Gerichtsbarkeit weiterhin unterwerfen will. Und das ist was ich ihm auch in der Tat vorwerfe, dass er da keine klarere Sprache findet und keine bessere Differenzierung vornimmt und diese ganzen Migrationszahlen nicht mal besser auseinanderdröselt, was wir denn da alles haben. Bootsflüchtlinge, legale Migration, Arbeitsmigration, Studierende und sagt, Leute, es kommt nicht drauf an, was da für eine Zahl unten steht, sondern wer diese Leute sind und auch, was sie uns bringen, zum Beispiel wirtschaftlich.
Es ist eben das ewige Dilemma mit den Populisten. Nimmst du sie nicht ernst, dann graben sie dir die Wähler ab, weil sie immer grandiosere Botschaften haben. Und nimmst du sie ernst und lässt dich darauf ein, verhedderst du dich in einem Katz-und-Maus-Spiel. Und ich glaube, das zweite Problem ist, warum Labour noch so hadert und im Findungsprozess ist, dass sie sich selbst noch nicht ganz entschieden haben, wer sie eigentlich sind. Ich finde, sie stecken auch ein bisschen in einer Identitätskrise. Also sind sie eine Reformpartei im Modell Tony Blair und New Labour oder sind sie eine alte Labour-Partei, Tax the Rich, sozialistisch? Im Moment sind sie irgendwie Old Labour auf der Rechten der Partei. Und das ist sehr schwer zu vermitteln.
Mhm. Und die Konservativen, sind die in ihrer neuen Rolle angekommen? Wie ist euer Eindruck?
Man hört gar nicht so viel von denen, finde ich. Also ja, alle haben sich eingeschossen darauf, zu gucken, was Labour jetzt macht. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie die sich gerade sortieren.
Ja. Die neue Parteispitze ist bestimmt und jetzt wartet man so ein bisschen, wie sich das formiert, mit welchen Themen sie nach vorne geht. Und ja, im Grunde ist es ja auch witzig, wenn man die Prime Minister's Questions sich anschaut und dann dort Cammy Badenoch schwer auf Labour eindreschen hört und sich irgendwie dann doch ertappt bei dem Gedanken, aber noch vor wenigen Monaten wart ihr in Regierungsverantwortung. Es ist vielleicht dann doch noch ein längerer Prozess, dem die da entgegenblicken.
Genau, und ich meine, Wahlen sind ja erst wieder in 4 Jahren, also haben sie auch ein bisschen Zeit, sich zurückzuziehen und mal zu gucken, wie sie denn dann auftreten wollen. Mhm. Und es hat ja einige Übertritte von konservativen Mitgliedern oder prominenten Abgeordneten oder Ex-Abgeordneten auch zu Reform gegeben. Und das ist natürlich auch die spannende Frage in den nächsten Jahren, was da für eine Verbrüderung oder auch Nicht-Verbrüderung noch entstehen mag.
Ich würde sagen, Reform ist angekommen. In seiner neuen Rolle. Nigel Farage hat schon gesagt, er wird die britische Politik für immer verändern. Dann schaltete sich Elon Musk aus den USA ein und sagte, wann kann ich euch wählen? Ja.
Interessantes Thema, was wir im neuen Jahr, glaube ich, auf jeden Fall mal aufgreifen müssen. Reform UK, die Verbindung in die USA, gerade aber auch der Erfolg bei jüngeren Wählergruppen, wie es dazu kommt. Was gerade machen die anders,
Männern.
Gerade bei jungen Männern? Parallelen zu Deutschland, spannende Recherche, müssten wir nächstes Jahr unbedingt mal einsteigen. Mhm. Genau. Ich möchte auf das royale Jahr blicken. Da war 2024 natürlich ein sehr besonderes Jahr mit den Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate. Es gab Wochen, da wurde schon spekuliert, ob die Krankheiten der beiden Mitglieder der Königsfamilie die Monarchie schwächen. Gabi, jetzt so am Ende des Jahres, wie schätzt du das ein?
Also wir wissen ja nach wie vor nicht, in welchem gesundheitlichen Zustand der König oder Kate tatsächlich sind. Also es ist uns gesagt worden, dass sie ihre Chemotherapien überstanden haben und auf dem Wege der Besserung sind. Das ist recht allgemein. Beim König sieht man, dass er wieder sehr viel arbeitet. Er hat sich wieder voll in sein Geschäft gestürzt und entlastet damit auch wieder Queen Camilla, die wahnsinnig viel für ihn mitgearbeitet hat. Und bei Kate ist das eher sehr verhalten und dosiert, dass man sie wesentlich seltener sieht noch als vorher. Und ich würde mal sagen, sie haben dieses Jahr eigentlich gut gedeichselt angesichts der Umstände. Also es war ja wirklich diese Fragestellung, König Charles seit vergangenem Jahr gekrönt und jetzt muss er sich beweisen, jetzt muss er zeigen, dass er es schafft, die Monarchie weiter am Laufen zu halten, eine gewisse Beliebtheit zu haben, nachdem die Queen weg ist, die so eine Selbstverständlichkeit war. Und es hieß ohnehin, dass ihm das schwerfallen würde und dann noch geschwächt eben durch so eine Krankheit, durch so einen Rückschlag. Aber ich finde, er hat das an vielen Stellen sehr klug genutzt und zum Beispiel erinnere ich mich an einen Besuch hier direkt gegenüber bei uns vom Studio in der Krebsabteilung des University College Hospitals, wo er auch mit anderen Krebserkrankten gesprochen hat und wo so eine Nahbarkeit sichtbar wurde und es nicht dieses royale, ich beuge mich zu euch rüber, meine Hand, die ihr huldigen dürft, Luft halte ich euch hin, sondern er sagte dann selber, wie er sich fühlt, wenn er nicht Chemotherapie bekommen hatte. Und ich glaube, insofern hat das dazu beigetragen, ihn auch menschlich zu erleben. Und mit Kate, sagen wir mal etwas Ähnliches, ein großer Schock, eine junge Frau, dreifache Mutter, vom Krebs getroffen. So ein Großteil der britischen Familien hat ja irgendwo einen Krebsfall in der Familie und kann sich darum damit emotional verbinden, wie das ist, wenn sowas passiert. Und dann gab es von ihr ja dieses Video, wo sie von ihrer Krebsreise berichtet. Das war vielleicht Hollywood-mäßig produziert, etwas over the top, würde ich sagen. Aber grundsätzlich auch diese Botschaft, die Hoffnung geben soll, dass es auch wieder bessere Zeiten geben kann, wenn man eben entsprechendes Glück hat. Also ich würde sagen, es war ein sehr aufregendes Jahr, auch für natürlich fürs Königshaus und die Menschen, die aufs Königshaus geblickt haben. Aber das ist dem Königshaus, sagen wir, also das klingt jetzt so ein bisschen, dass es dem Königshaus geschadet hat. Also es geht ja immer darum, das Königshaus populär zu halten. Mhm. Das kann ich so nicht sehen, sondern ich glaube, sie haben Pluspunkte gesammelt durch ihren Umgang mit der Erkrankung. Mhm.
Und jetzt gerade so zum Jahresende taucht Prinz Andrew wieder auf. Derjenige, der oft für verstörende und schlechte Schlagzeilen sorgt. Diesmal geht es darum, dass er enge Verbindungen zu einem chinesischen Businessman hatte, zu einem Geschäftsmann. Und die Vermutung naheliegt, so berichten zumindest die Medien, dass dieser Mann als Spion einzustufen ist. Was müssen wir denn von dieser Geschichte halten?
Also Andrew sagt, er hat nichts Falsches getan und es ist auch nichts illegal daran.
Ich glaube ihm das sogar. Also ich meine,
das ist der Tollpatsch, der ungeschickte.
Ja, also ich meine, was Andrew anfasst, wird einfach, ist nicht wie der Midas, es wird Gold, sondern es wird ein Problem, würde ich mal sagen. Und Andrew ist so von sich selbst überzeugt und hat aber dabei, glaube ich, so wenig wirklich den Überblick und Verständnis für die Dinge. Und also ich will ihm, also ich finde Andrew grundsätzlich eher einen Unsympathen. Ich finde diese ganze Geschichte mit der Missbrauchsaffäre mit den USA, finde ich unerträglich, seiner Freundschaft zu Jeffrey Epstein. Aber ich glaube, an dieser Stelle kann man ihm jetzt nicht alleine irgendwie eine Schuld geben. Er hat Leute um sich herum, hatte eine offizielle Rolle als Handelsgesandter des Vereinigten Königreichs. Man hat ihm gesagt, er soll Verbindungen herstellen und schließen und soll sich quasi, soll seinen Namen dafür nutzen, das Königreich attraktiv zu machen. Und dass er dann da auf eine Person reinfällt, die dann da auftaucht und er den dann in den Palast einlädt. Und ja klar, der wird ihm auch genug geschmeichelt haben und dann ist das so ein Selbstläufer geworden. Jetzt glaube ich auch nicht, dass Andrew große Staatsgeheimnisse kennt, die er ihm hätte anvertrauen können irgendwie. Und ich meine, man muss ja dazu sagen, es sind jetzt ja auch Fotos aufgetaucht von verschiedenen Premierministern wie Theresa May oder David Cameron, die auch auf Fotos mit diesem Mann waren. Und zwar nicht nur Massenfotos, sondern schon durchaus kleinere gezielte Gruppen. Also es hat da auch Kontexte gegeben, wo die sich getroffen haben, irgendwie vielleicht mal kurz miteinander geredet haben. Also ja, und was ich jetzt dann ganz interessant finde, ist, dass dann gleich die Forderung kam, jetzt muss Andrew aber von der Bildfläche verschwinden und darf nicht beim gemeinschaftlichen weihnachtlichen Feiern der Königsfamilie auftauchen und hat auch schon gesagt, er wird jetzt nicht mit in die Kirche gehen und man wird ihn nicht sehen.
Und einige Kritiker fordern jetzt aber eine parlamentarische Untersuchung zur mutmaßlichen Korruption im Königshaus. Das fände ich ja mal spannend.
Ja, gut, da kann man, glaube ich, viel untersuchen. Aber ob das jetzt das Hauptproblem ist, weiß ich nicht, der chinesische Spion.
Ja, spannendes Thema, vor allem, weil es ja schon andere Berichte gab über Einflussnahme Chinas im Vereinigten Königreich, in anderen Ländern ja auch. Und sich damit schon wieder eine große Geschichte auftut, die man in den nächsten Monaten auf jeden Fall nochmal in den Fokus nehmen sollte. 2024 war auch ein Jahr, in dem wir, ich bin nochmal so durch unseren Speicher gegangen, unglaublich viele Themen auf dem Zettel hatten, viele unterschiedliche Themen, Ansätze, Protagonisten, Protagonistinnen, Stories, die wir gemacht haben. Franziska, was war für dich so 2024 Deine schönste Geschichte, deine schönste Recherche.
Es ist genau dieses Potpourri. Ich habe also wirklich vom Kater Larry in der 10 Downing Street und zur Frage, wie er jetzt mit seinem neuen Herrchen Keir Starmer klarkommt, über die Rose des Jahres, die schottischen Nationalisten und die Befreiung von Julian Assange und die neue Zinspolitik der Zentralbank, irgendwie alles Mögliche gemacht. Und manchmal sind es ja die banalsten Dinge. Wir hatten letztens eine Anfrage, wir machen einen Schwerpunkt zu Marmeladen. Mhm. Wir hätten gerne eine Minute zu der Frage, warum die Briten so gerne Orangenmarmelade essen. Mhm. Und man denkt sich innerlich, okay, es ist ein bisschen nischig, aber gut. Und die Recherche war so spannend. Es stellt sich heraus, dass in Sevilla, wo diese Orangen herkommen, die hier in der Marmelade landen, also quasi nur von den Briten gegessen wird, weil keiner will diese pockennarbigen, harten, bitteren Orangen essen mit besonders vielen Kernen. Die müssen stundenlang gekocht werden. Und das hat mich wieder was über die Leute hier gelehrt, nämlich wie extravagant die Briten sind, so wie die Sevilla-Orange.
Wow.
Wow, ja.
Das hat jetzt eine Fallhöhe.
Das hat philosophischen Hintergrund, genau. Europameisterschaften, Finale der Männer 2024, Gabi, wie war's? Du im Pub?
Ja, also das fand ich war für mich auch echt ein Erlebnis des Jahres, weil letztes Mal hatten die Engländer schon im Finale gestanden, dann gegen Italien verloren, jetzt wieder im Finale. Und ich habe so gedacht, jetzt muss doch mal dieser Bann durchbrochen werden irgendwie. Also das letzte Mal vor 58 Jahren, jetzt gib ihnen doch um Gottes Willen mal wieder einen Titel. Weil also sie können ja eigentlich auch wirklich gut Fußball spielen und ja, und dann halt das Finale im Pub und lauter euphorisierte Menschen, die sich das so sehr gewünscht haben. Und ich habe daneben ein paar jungen Männern gestanden oder auch gemischt, waren auch Frauen dabei. Und die haben mir immer gesagt, wie ihr Puls gerade ist und haben mir immer so in ihr Mikro gesagt, was sie gerade fühlen und so. Und dann kommt das Tor am Schluss, das Gegentor, dann ist das Spiel zu Ende und es war Totenstille in dem Pub und alle sind nur nach Hause geschlichen, keiner wollte mehr was sagen. Der Einzige, der mir noch was gesagt hat, war erst Brexit und dann das auch noch. Ich halte es echt nicht mehr aus. Also die bewegenden Momente des Lebens, wo ein Land feststellt,
in a nutshell, in 7 Sekunden,
nicht mehr ganz oben mitspielt.
Ja. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir gehen mit ein bisschen Wehmut, aber auch mit der Freude, dass wir all die Jahre hier dabei sein durften und diesen Podcast mit Begeisterung mitgestaltet haben. Danke an Simone, unsere Producerin. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim Weltspiegel-Podcast vorbeischaut. Wir hören uns wieder. Tschüss, bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.